Wälder, Äcker, Wiesen. Das ist der Dreiklang unserer Kulturlandschaft. Also dem, was nicht die Natur geschaffen hat, sondern wir Menschen. Wiesen sind das jüngste dieser drei Elemente. Würden sie nicht gemäht, um Tierfutter zu erzeugen, gäbe es sie nicht. Dann würden dort erst Büsche wachsen und irgendwann ein Wald. Nur auf wenigen Flächen kommen natürliche Grasflächen vor, erklärt Wolfgang Weißer, Professor für terrestrische Ökologie an der Technischen Universität München.
Wenn der Boden sehr dünn ist und Büsche und insbesondere Bäume schlecht wachsen können, dann hat man da oft eine sehr kurze Vegetation. Oder wenn es sehr feucht wäre, dann wo keine Bäume wachsen können, kann es sein, dass man da Grasländer hat. Aber im Grunde sind Grasländer erst durch die menschliche Nutzung sehr häufig geworden.
Bevor Menschen anfingen, Rinder und Schafe zu halten, haben wildlebende Pflanzenfresser wie Wisente, Auerochsen, Elche oder Hirsche das Gras abgeweidet. Mit der Ausweitung der Landwirtschaft entstanden halboffene Landschaften mit Grasflächen und Bäumen. Bauern trieben ihre Tiere in diese sogenannten Hutewälder wie heute auf eine Weide. Im Lauf des Mittelalters entwickelte sich dann die Heuwirtschaft mit großen, eigens angelegten Wiesenflächen, um immer mehr Nutztiere zu versorgen, auch mit getrocknetem Gras im Winter. Für heutige Hochleistungsrinder liefert Heu allerdings nicht genug Nährstoffe. Sie werden mit Silage gefüttert, das ist vergorenes Gras, vergleichbar mit Sauerkraut. Dieser jüngste Entwicklungsschritt der Wiesenwirtschaft hat das Grasland stark verändert.
Für Silage möchte man möglichst viel frische Biomasse haben, die proteinreich ist, die man dann vergären kann. Wenn Sie also nur das maximieren wollen, dann ist es gut, wenn Sie sehr, sehr oft mähen und die Pflanzen nicht zur Blüte kommen lassen.
Sehr oft mähen, bis zu 7-mal im Jahr. Das funktioniert nur mit viel Dünger. Den liefern die Tiere, die mit der Silage gefüttert werden. Vor allem Gülle. Im Extremfall werden solche Wiesen sogar alle paar Jahre umgebrochen und neu angelegt, damit bestimmte Gräser und Kleearten mit hohem Proteingehalt immer dominieren.
Dann haben sie natürlich immer eine Artengemeinschaft, die gangsweit abweicht von dem, was eine Wiese ist. Ganz wenig Tiere, Insekten insbesondere. Aber Wiesen sind, wenn sie nicht so intensiv bewirtschaftet werden, sehr artenreich, was die Pflanzen angeht und eben auch sehr artenreich, was die Tiere angeht, was besonders ist und was viele Leute auch eben schön finden.
Etwa die Hälfte der in Deutschland heimischen Pflanzen können in Wiesen vorkommen. Und je größer die Pflanzenvielfalt ist, desto mehr Tiere lockt eine Wiese an. Insekten wie Hummeln, Schmetterlinge und Ameisen, Vögel vom Kiebitz bis zum Storch, außerdem Mäuse, Kaninchen, Frösche, Eidechsen und so weiter. Landwirte, denen eine ideale Balance zwischen Ökologie und Ertrag gelingt, weil sie nicht intensiv, sondern extensiv wirtschaften, können in Bayern bei der Wiesenmeisterschaft punkten.
Crepis biennis, Weißklee und Rotklee.
Die Biologin Inge Steidl aus Freising, eine ausgewiesene Pflanzenbestimmungsexpertin, geht über eine Wiese, die für den Wettbewerb angemeldet ist, und schaut, was dort wächst.
Silaus, Wiesensilge.
Immer Anfang Mai finden solche Begehungen statt. Seit 2009 können sich jedes Jahr Landwirte in einer anderen Region Bayerns um die Wiesenmeisterschaft bewerben.
Gemeine Kratzdistel.
Der Wettbewerb ist ein gemeinsames Projekt der Landesanstalt für Landwirtschaft und des Bund Naturschutz in Bayern. Und diese Zusammenarbeit spiegelt auch die Ziele wider, erklärt Rita Rott vom Bund Naturschutz, die auch bei der Wiesenbegutachtung dabei ist.
Weil wir eben nicht nur die Hobbywiesen sehen wollen, kartieren wollen, sondern wir wollen halt wirklich an die Betriebe ran, die das im Betriebssystem gut unterbringen und trotzdem noch einen Blick für den Naturschutz und Artenschutz auf der Fläche haben. Immer wo eine extensive, eine artenreiche Wiese ist, muss ein Bewirtschafter dahinter sein, der sich darüber Gedanken gemacht hat.
Und die Biologin Inge Steidl ergänzt:
Diese Wiesen, die wir dann prämieren, die sollen ja auch einen gewissen Vorbildcharakter haben, also für den ganz normalen Durchschnittslandwirt, um eben zu zeigen, dass sich jetzt Artenreichtum und Nutzung nicht von vornherein ausschließen. Also das ist uns eben ganz wichtig.
In der Kategorie Naturschutz gibt es die höchste Punktzahl, wenn auf der Wettbewerbswiese mehr als 50 Arten wachsen, In den Alpen können es über 80 werden und noch dazu seltene gefährdete rote Listearten. Artenreiche Wiesen werden auf trockenen Standorten typischerweise zweimal jährlich gemäht, auf anderen Standorten dreimal oder zweimal plus Weidenutzung im Herbst. Im Gegensatz zu intensiven Wiesen, die bis zu 7-mal gemäht werden und schon so früh, dass wiesenbrütende Vögel wie Kiebitze keine Chance haben. Es spielt aber auch eine Rolle, wie gemäht wird, erklärt Sabine Heinz. Sie kümmert sich in der Landesanstalt für Landwirtschaft um die Wiesenmeisterschaften.
Es gibt Kreiselmäher, die einen sehr starken Sog entwickeln. Und bei diesem Sog werden halt kleine Tiere mit in das Mähwerk hineingesogen und dann zerkleinert. Danach kommt dann häufig noch der Aufbereiter, der das Ganze noch zerquetscht. Das führt zu einer schnelleren Trocknung, führt aber auch dazu, dass die Tiere tatsächlich das nicht überlegen. Wesentlich schonender sind Balkenmäher. Die schneiden das Gras mit zwei gegeneinander sich bewegenden Schneiden ab. Das Gras fällt einfach nur runter. Es gibt auch keinen Aufbereiter. Von daher bleiben einfach wesentlich mehr Insekten am Leben. Wichtig wäre es aber auch noch zusätzlich am besten einen Altgrasstreifen stehen zu lassen, wo nämlich die Insekten, die sich haben retten können, dann hinein können, wenn die ganze Wiese gemäht ist. Das wäre so das Ideale.
In der Kategorie Landwirtschaft geht es um den Futterertrag und wie das Futter im Betrieb verwertet wird.
Beispielsweise die eigenen Tiere, die damit gefüttert werden, das wird sehr positiv bewertet bei uns. Und wenn die eigenen Tiere dann auch noch gleich vor Ort beispielsweise geschlachtet und zu Fleischpaketen verarbeitet und vermarktet werden, sodass die Wertschöpfung halt im Betrieb bleibt, im Ort bleibt, das gibt bei uns für den Betrieb dann auch nochmal Punkte, weil es wichtig ist, dass da auch eben tatsächlich eine Wertschöpfung da ist, dass man Artenvielfalt und landwirtschaftliche Nutzung zusammenbringt.
Die Sieger im Wiesenwettbewerb haben vielleicht nicht die volle Punktzahl in beiden Kategorien, aber sie zeigen, wie eine gute Balance zwischen Naturschutz und Landwirtschaft gelingt. Dabei helfen Fördermittel, die den geringeren Ertrag im Vergleich zu intensiv gedüngten Wiesen ausgleichen. Die fließen zum Beispiel, wenn sich ein Landwirt verpflichtet, erst nach dem 15. Juni oder 1. Juli das erste Mal zu mähen, wenn Gras und andere Pflanzen schon weniger Proteine enthalten. Der Nachteil ist, wenn zu diesem Termin Dauerregen droht, darf man trotzdem nicht mal einen Tag früher mähen. Aber es gibt auch eine Alternative. Die sogenannte ergebnisorientierte Honorierung. Dabei dienen bestimmte Pflanzenarten als Indikatoren für artenreiches Grünland.
Das heißt, die Landwirte werden nicht dafür gefördert, was sie tun, sondern dafür, dass sie das Ergebnis haben, artenreiches Grünland. Das bekommen sie natürlich nur, wenn sie spät mähen, nicht zu viel düngen. Ansonsten funktioniert das nicht. Aber der Landwirt hat praktisch selbst die Entscheidung, wann mähe ich, wann dünge ich, wie viel dünge ich und wie erhalte ich den Zustand.
Entscheidet sich der Landwirt doch, die Fläche intensiv zu bewirtschaften, ist das nicht nur ein Verlust für alle Pflanzen und Tiere, die in und von diesem Ökosystem gelebt haben, sondern auch für Menschen. Und dafür gibt es sogar einen Fachbegriff, erklärt die Psychologin Maria Bartow, die sich am Umweltbundesamt mit dem Einfluss von Natur und Umwelt auf die mentale Gesundheit beschäftigt.
Solastalgie, das beschreibt ein Gefühl von Heimweh, ohne dass ich meine Heimat aber jemals verlassen habe. Wenn sich jetzt eine artenreiche, blütenreiche Wiese wandelt hin zu einer artenarmen Wiese, dann kann sich dieses Gefühl von Verlust, von Trauer einstellen. Insbesondere dann, wenn ich die ehemals artenreiche Wiese als etwas sehr Positives, Identitätsstiftendes in meiner eigenen Biografie erlebt habe.
Identitätsstiftend sind bunte, artenreiche Wiesen für Menschen, die in einer Gegend mit entsprechender Landwirtschaft leben, aber sicher auch für regelmäßige Urlaubsgäste. Dass Wiesen wohltuend sind, merkt man vielleicht erst, wenn sie fehlen. Schon weil sie alle Sinne ansprechen.
Ich habe visuelle Reize, also ich kann mir verschiedene Pflanzen angucken, ich kann Tiere angucken, ich kann Vögel beobachten. Das wirkt alles wohltuend, positiv stimulierend und über verschiedene Gruppen von Menschen hinweg hat man da gefunden, dass das als besonders ästhetisch auch empfunden wird. Dann gibt es eine Vielzahl akustischer Reize. Wir können Insekten summen oder brummen hören, wir können Vögelgesang hören und wir haben Naturgerüche. Und auch da gibt es Hinweise, dass so ein Geruch von Kräutern, Blumen oder Gräsern sehr stressreduzierend wirken kann.
Im Zusammenhang mit der wohltuenden Wirkung von Natur ist in den letzten Jahren das Waldbaden populär geworden. Ein Trend aus Japan. Auch dabei geht es um das Wahrnehmen mit allen Sinnen, für das man vielleicht sogar barfuß geht. Es kann nachweisbar den Blutdruck senken, Stress reduzieren und das Immunsystem stärken. Könnte man nicht auch Wiesen baden?
Je intensiver, je direkter ich mit Natur interagiere, desto eher kann ich diese erholsamen Qualitäten für mich selbst nutzen. Und deshalb finde ich die Idee von so einem Wiesenbaden gar nicht so uninteressant. Dann könnte man dieses Konzept Waldbaden einfach auf den Wiesenraum übertragen und sagen, ich spaziere jetzt entlang dieser Wiese und versuche mal mit allen Sinnen diese Wiese wahrzunehmen.
Daran entlang spazieren, nicht mitten rein. Gerade bei blütenreichen, hochgewachsenen Wiesen. Denn plattgetretene Pflanzen möchte der Landwirt nicht haben. Experimente speziell zur Wirkung artenreicher Wiesen hat bisher nur eine Gruppe von Forschenden um Petra Lindemann-Mattis angestellt, ehemals Professorin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Dazu absolvierten die Teilnehmenden erst einen Test, der sie unter Stress setzte, und schauten dann zur Entspannung eine Zeit lang entweder auf einen sandigen Boden oder auf ein Stück Wiese. Vor und nach dieser Entspannungsphase wurde der Blutdruck gemessen.
Die Studie hat gezeigt, dass Pflanzenvielfalt Stressabbau fördert, im Gegensatz zum Betrachten von vegetationslosen Flächen. Und diese verschiedenen Wiesenabschnitte, die da präsentiert wurden, die wurden ja nochmal variiert hinsichtlich der Artenvielfalt. Und da hat sich gezeigt, eine mittlere Artenvielfalt trägt ganz besonders zum Stressabbau bei.
32 Pflanzenarten waren ideal. Bei dem Experiment zeigten sich keine Unterschiede hinsichtlich Alter, Geschlecht oder Naturverbundenheit der Teilnehmenden. Das ist auch insofern interessant, als die Vielzahl stark gedüngter artenarmer Wiesen eine neue Entwicklung sind. Ältere oder besonders naturverbundene Menschen könnten also Wehmut oder Solastalgie empfinden, weil sie bunte Wiesen vermissen und vielleicht auch Kiebitze oder andere Wiesenbrüter, die in solchen Wiesen ihre Nester bauen konnten. Viele junge Menschen hingegen vermissen nichts. Sie kennen nur dichte, blütenarme Wiesen ohne Vogelnester. Für solche Entwicklungen gibt es den Begriff neues Normal. Aber
Studien haben gezeigt, dass Menschen unabhängig von ihrem Wissen über Biodiversität oder unabhängig davon, ob sie sich selbst als naturverbunden beschreiben, Biodiversität immer vorziehen und immer eher schätzen als jetzt eine artenarme Fläche. Das ist was Intuitives, was wir alle in uns tragen. Das heißt, um es dann auch zu schützen, braucht es Wissen. Da könnten artenreiche Grünflächen ja durchaus sowas wie Lernorte sein, wo Exkursionen angeboten werden, wo naturpädagogische Programme angeboten werden, um die ökologischen Zusammenhänge noch besser zu verstehen und zu verstehen, was müssen wir da eigentlich schützen, um letztlich auch uns selber gut zu tun.
Um uns ganz direkt gut zu tun, durch Entspannung und Erlebnisse mit allen Sinnen, wenn wir an einer Wiese entlang spazieren oder uns am Rand zu einer Rast niederlassen. Aber auch weit über diesen Ort und diesen Moment hinaus. Hier kommt ein Begriff ins Spiel, der erst vor rund 20 Jahren geprägt wurde. Ökosystemleistungen. Gerade mit Wiesen lässt er sich besonders gut illustrieren. Große Auwiesen zum Beispiel können bei einem Hochwasser viel Wasser aufnehmen. Nicht nur durch ihre schiere Fläche. Wichtig ist auch die Bodenstruktur. Je älter eine Wiese ist, desto mehr Poren hat sie, weil es viele verschiedene Regenwurmarten gibt, erklärt der Ökologieprofessor Wolfgang Weißer.
Der typische Tauwurm macht also senkrechte Röhren, das ist dieser große rote, holt sich von oben Laub, zieht das in die Röhre. Und es gibt aber auch andere Regenwürmer, die oberirdisch oder tiefer nur von links nach rechts gehen. Und je vielfältiger die Artengemeinschaft ist, desto besser laufen gewisse Prozesse ab.
Ein Boden, in den unterschiedliche Regenwurmarten senkrecht und waagerecht ihre Röhren gegraben haben, ist nicht nur besonders aufnahmefähig für große Wassermengen. sondern auch ein guter Lebensraum für Mikroorganismen und alle möglichen kleinen Tierchen, die abgestorbene Biomasse abbauen, wie im Komposthaufen, und dadurch Nährstoffe bereitstellen. Im Idealfall für eine große Vielfalt von Pflanzen. Diese Pflanzenvielfalt kann auch zum Klimaschutz beitragen. Denn artenreichere Wiesen können mehr Kohlenstoff speichern und schneller. Kohlenstoff, der im Boden besser aufgehoben ist als in der Atmosphäre in Form von CO2.
Also die Kohlenstoffspeicherung hängt eben auch von der Artenvielfalt der Pflanzen und damit letztendlich von den Mikroben, die sind nämlich auch von den Pflanzen beeinflusst, und auch von der Bodenfauna ab.
Ähnliches gilt für Stickstoff. Als Dünger im Boden ist er wichtig, als Nitrat im Grundwasser oder als Ammoniak in der Luft hingegen unerwünscht.
Die Aufnahme von Stickstoff durch eine diverse Pflanzengemeinschaft ist sehr viel vollständiger, als wenn sie nur wenige haben.
Richtiges Düngen ist allerdings auch entscheidend, um überhaupt eine große Pflanzenvielfalt zu erhalten. Hier gilt, Armut erzeugt Reichtum.
Manche Pflanzen können eben etwas besser mit dem zusätzlichen Stickstoff umgehen als andere. Das heißt, die können stärker wachsen und die beschatten dann die anderen und konkurrieren die aus. Deswegen führt eben eine Düngung generell zu einer Reduktion der Pflanzenartenzahl.
Was der Wiese durch das Mähen entzogen wird, muss zwar durch Düngung wieder zurückgegeben werden, aber wohl dosiert. Welche Pflanzen auf einer Wiese wachsen und wie dicht, entscheidet auch darüber, wie viele und welche Insekten sich darin wohlfühlen. Sie sind wärmeliebend. Und in einem lockeren Pflanzenteppich ist es am Boden trockener und bis zu 1 Grad wärmer als in einem dichten Bewuchs. Fehlt der Lebensraum für Insekten, gibt es weniger Vögel. Denn auch pflanzenfressende Vögel füttern ihre Jungen mit Kraftfutter in Form von Insekten. Eine ertragreiche Wiese ist hoch und dicht, also nicht insekten- und damit vogelfreundlich. Landwirte brauchen aber den Futterertrag. Insekten und Vögel zahlen ihnen kein Einkommen. Das macht stellvertretend die öffentliche Hand durch Ausgleichszahlungen für extensives Wirtschaften. Die derzeitigen Zahlungen findet Wolfgang Weißer allerdings zu niedrig.
Meiner Meinung nach wäre es vernünftiger, dass man dort den Landwirten deutlich mehr zahlt. Also in der Schweiz wird etwa 4-mal so viel gezahlt für so ein Grasland wie in Deutschland. Und die anderen wiederum, die sagen, wir nutzen unser Grasland für die Produktion, für die Silage, die kriegen halt keinerlei Geld mehr.
Eine derartige Umschichtung der Landwirtschaftsfördermittel ist derzeit nicht in Sicht. Deshalb erschließen Landwirte spezielle Wertschöpfungsmöglichkeiten für artenreiche Wiesen. Ein Hofladen für Fleisch aus ihrem Betrieb, Gästezimmer in schöner Landschaft, die Zucht seltener Nutztierrassen oder der Verkauf von besonders wertvollem Heu, etwa für Kälber mit ihrer empfindlichen Verdauung. Manche Wiesen liefern sogar Medizinalheu, weil dort Heilpflanzen wachsen. 2017 hat die sogenannte Krefeld-Studie Aufsehen erregt. Ihre Kernaussage: 1989 bis 2016 ist die schiere Zahl der Insekten oder die Insektenbiomasse im Nordwesten Deutschlands um durchschnittlich 75% zurückgegangen. In anderen Regionen mag der Rückgang zwar etwas weniger drastisch sein, aber überall hat sich die Agrarlandschaft zu Ungunsten der Artenvielfalt, vor allem zu Ungunsten von Insekten, entwickelt. Mit einem Dominoeffekt für Vögel und andere Tiere, die Insekten fressen. Dazu kommt die geringere Fähigkeit intensiv bewirtschafteter Wiesen, Kohlenstoff oder Stickstoff zu speichern. Aber es geht ja nicht nur um den Nutzen für uns Menschen, sondern auch um ein ethisches Argument für den Artenschutz.
Dass man sagt, wir als Menschen haben eigentlich kein Recht darauf, zu entscheiden, welche Art auf diesem Planeten noch vorkommt oder nicht. Dass man sagt, die haben also an sich einen Wert, völlig unabhängig von dem Wert für uns Menschen.
Sollte man also durch entsprechende Fördermittel die extensiv bewirtschafteten Wiesenflächen vergrößern, um wieder mehr Artenvielfalt in die Agrarlandschaft zu holen? Manchmal wird das gemacht, um sogenannte Ausgleichsflächen zu schaffen, als Ersatz für Wiesen, die zum Beispiel durch eine Baumaßnahme verloren gehen. Aber eine artenreiche Wiese braucht viel Zeit. Das hat nicht zuletzt das 2002 begonnene Jena-Experiment gezeigt, bei dem neue Wiesen auf Ackerland angelegt wurden. In direkter Nachbarschaft zu alten Wiesen.
so etwas wie Regenwürmer oder Springschwänze, ja, die können sich wirklich nicht sehr gut bewegen. Und selbst die Laufkäfer haben mehrere Jahre gebraucht, bis also die Artenzusammensetzung irgendwie ähnlich war wie die benachbarte Wiesenfläche.
Um die Entwicklung anzustoßen, kann man abgemähte Pflanzen von einer artenreichen Wiese aus der näheren Umgebung verteilen. Sie bringen außer den Samen für regionaltypische Pflanzen meist auch ein paar Insekten mit. Ein Vorteil gegenüber reinem Saatgut. Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft hat zu diesem Artentransfer einen Leitfaden im Internet veröffentlicht. Der kann auch eine Hilfe sein für Kommunen, die eine blühende Wiese anlegen möchten. Um auf einer kleinen Fläche, Verkehrsinsel, Privatgarten, Balkon, vor allem Bestäuberinsekten wie Wildbienen etwas zu bieten, kann man auch eine Wildblumenmischung säen, sozusagen Wiese ohne Gras. Wer dafür eine Samenmischung kauft, sollte auf heimische Arten achten. Und wer Insekten nachhaltig einen Lebensraum bieten will, darf nach der Blüte nicht gleich alles abmähen. Denn verdorrte Pflanzen sind ein Winterquartier für Insekten.
Die Insekten, die eben da überwintern müssen, die sterben dann. Und ob man dann im Oktober mäht oder im Januar mäht oder im April mäht, das ist egal. Die sterben alle. Also man muss zumindest einen Teil der Flächen stehen lassen bis in den Juli, dieses Überständige. Dann hat man eben die Chance, dass die Insekten, die im Stängel zum Beispiel leben oder in den Blütenköpfchen, dass die dann tatsächlich auch schlüpfen können und wieder eine neue Generation haben.
Wer die verdorrten Blumen im heimischen Garten oder auf dem Balkon im Frühjahr dann doch abschneiden möchte, kann sie an eine geschützte Stelle legen, damit eventuelle Wintergäste überleben. Das wäre dann zumindest ein kleiner Ersatz für artenreiche Wiesen, die in unserer Agrarlandschaft selten geworden sind. Das war ein Radio-Wissen-Beitrag von Renate L. Möchten Sie gerne noch mehr wissen zu den positiven Effekten, die die Natur auf uns Menschen haben kann? Nicht nur blühende Wiesen zeigen da eine erstaunliche Wirkung, sondern auch der Wald. In einer Podcast-Episode von IQ Wissenschaft und Forschung geht es genau darum, um die Waldmedizin. Den Link zu diesem Hörtipp finden Sie in den Shownotes.